So, ja, jetzt haben wir mal wieder Unterschlage. Wer macht denn Kinder? Dann herzliche Einladung zum Kindergottesdienst. Beziehungsweise Elisabeth, habt ihr ein bisschen Zeit? Habt ihr das? Dann bleibt bitte zur Einleitung noch da, weil da geht es nämlich auch um euch. Möchte mit uns beten. Vater im Himmel, öffnet uns unsere Herzen und Sinne, dass wir uns auf dich ausrichten, dass wir bereit sind zu hören mit unserem Verstand, mit unserem Herz, mit all unseren Sinnen. Amen. Schuljahresbeginn. Ist blöd, wenn man am Schuljahresende vom Schuljahresbeginn ist. Okay, also die Frau ist gerade froh, ihr seid froh, ihr habt schon Ferien. Elias freut sich, dass Ferien in der Woche anfangen. Aber wie so ist, am Schuljahresende ist auch nur vom Schuljahresbeginn. So ist es im. Aber ja, beim Schuljahresbeginn fragt der Lehrer seine neuen Schüler nach dem Namen. Sagt der eine, wer bist du? Ich bin der Achim. Dann heißt du wahrscheinlich Joachim. Und wer bist du? Ich bin der Hannes. Dann heißt du wahrscheinlich Johannes. Und dann fragt er den kleinen Kurt, wer bist denn du? So wie ich mir das anhöre, heiße ich wahrscheinlich dann Joghurt. Namen finde ich was total Faszinierendes. Ja? Und Eltern haben ja ganz unterschiedliche Gründe, warum sie ihre Kinder so nennen, wie sie dann später heißen. Ja? Es gab mal eine Zeit, da war so Tradition, weil Oma oder Opa so heißt. Oder weil der Name modern ist. Weil er gut klingt, weil er außergewöhnlich ist, vielleicht auch, weil mir die Bedeutung gefällt oder einfach und schlicht passt gut zum Nachnamen. Ist ja auch ein Kriterium. Wisst ihr, was euer Name bedeutet? Wer weiß die Bedeutung seines Namens? Susanne? Susanne ist die Lilie. Gabi? Ja. Okay. Elias? Genau. Eli und Jahwe zusammen, mein Gott ist der Herr oder der Herr ist mein Gott, kann man drehen. Eliano übrigens genau dasselbe, ist das Gleiche. Paulina, weißt du es? Die Kleine, doch die Kleinste. Linnea, weißt du es auch? Die Zarte, genau. Ja? Okay, sehr schön. Ja. Ja. Bei mir ist es nicht ganz klar. Markus, da kommt es auf die Quelle an. Entweder dem Maskeweiht, gefällt mir jetzt nicht so, oder aber der Hammer. Ja, also kommt es auf die Quelle an, wo man nachschaut, wisst ihr, was Marcel heißt? Das Hämmerchen. Ja, Namen, die haben was Humorvolles. Bei Eva zum Beispiel ist auch nicht klar. Ja? Heißt die Lebendmachende oder ist es die Mutter? Ja, okay. Der beliebteste Name in der Gemeinde? Elisabeth. Ja, wisst ihr, was das heißt? Okay, das sagt jetzt, meine Quelle sagt was anderes, aber es kommt auf jeden Fall vom Hebräischen Elisheva und meine Quelle hat jetzt gesagt Glück, Vollkommenheit, Segensfülle. Gott ist mein Glück, Gott ist meine Vollkommenheit. Wie ist die Quelle bitte? Ja, wie war deine Quelle? Ja, es kommt immer ein bisschen auch drauf an, wo man nachschaut. Okay. Und so könnte man jetzt weitermachen. Übrigens, okay, du heißt auch Elisabeth. Dieselbe Namensquelle. Lilly ist dieselbe Namensquelle, kommt auch aus Elisheva. Ebenso auch, ne, die Ilse ist nicht da, die wäre auch noch eine Ilse. Ha? Elsbeth natürlich, so die habe ich jetzt schon von vornherein mit. Und wen haben wir denn noch hier? Den Josias hätten wir noch. Genau, Gott heilt, beziehungsweise der Herr heilt für Jahwe. Wen haben wir denn noch? Die Anita hatte ich doch auch irgendwo. Ja. Ach, genau, Anita ist noch interessant. Johannes, Hans und Anita kommt auch von Anna Johannes, zumindest nach meiner Quelle. Und das heißt, der Herr ist gnädig. Ja? Oder habt, ja? Ja, googeln gilt nicht. Genau. Also man könnte da weitermachen. Also unser Matthias zum Beispiel, der hat gerade Zeugnis gegeben, es ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk des Herrn. Und so könnte man weitermachen. Also jeder, die meisten Namen kann man irgendwie rauskriegen, was sie bedeuten. Und jetzt steht heute im Bibeltext, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und ich finde es eine faszinierende Aussage in diesem Text. Jeder von uns ist bei Gott im Blick. Jeder wird gesehen. Wir haben es ja auch gerade gesungen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und er hat jeden von uns bei seinem Namen berufen. Nicht einfach, oh du, da komm mal her. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und anhand des Textes bin ich dann auf das Thema gekommen, was bist du eigentlich Gott wert? Jetzt, genau, jetzt wäre so der Punkt zu sagen, aber das mit den Namen wollte ich ganz gern mit euch zusammen. Nochmal, Elisabeth, herzlichen Dank. Danke für den Hinweis, bin ja immer vergesslich, wenn ich es mir nicht aufschreibe. Also, Bibeltext heute, Jesaja 43, da heißt es, aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der euch zu einem Volk gemacht hat. Habe keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der Heilige Israels, ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung. Ägypten, Äthiopien und Saba. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Habt keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch. Wohin ihr auch vertrieben wurdet, ich werde euer Volk wieder sammeln. Vom Osten und vom Westen hole ich euch zurück. Ich fordere die Völker im Norden und Süden auf, gebt mein Volk heraus, haltet es nicht mehr fest. Bringt meine Söhne und Töchter auch aus den finstersten Winkeln der Erde zurück. Denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt, und ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Was bist du Gott wert? Der Text schlüsselt es ziemlich klar auf. Vier Punkte möchte ich uns vor Augen führen heute Morgen. Das erste ist, du bist geschaffen. Ich habe dich geschaffen, sagt Gott. In einem unserer Kinderlieder heißt es, du bist gewollt. Kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Dass Gott die Welt geschaffen hat, steht für mich außer Frage. Man kann mit mir gerne darüber diskutieren, über das Wie, über Zeiträume und alles Mögliche. Aber dass Gott der Ursprung von allem ist, das ist die Grundlage christlichen Denkens. Gott sprach, es wurde. Beziehungsweise Gott formte. Er arbeitet. Beides finden wir in den ersten Kapiteln des ersten Buchs der Bibel. Und das gilt für Himmel und Erde, ebenso wie das für das ganze Weltall. Er hat alles erschaffen, er hat alles entstehen lassen, ebenso Pflanzen und Tiere und am Ende die Menschheit. Das ist der Ursprung. Doch Gott hat nicht einfach nur alles angeschubst, sich selbst überlassen, dem Menschen hat er die Verantwortung gegeben für die Erde, klar, Pflanzen und Tiere, aber den Menschen selbst hat er immer im Blick. Er hat uns immer im Blick behalten. Und wie gesagt, die Jahreslosung, wir haben es gerade gesungen, du bist ein Gott, der mich sieht. Und es gibt etliche Stellen im Alten und Neuen Testament, wo uns da nochmal hinweisen drauf. Ganz spannend, Psalm 139, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Dass wir da sind, das ist gewollt. Jeder von uns ist gewollt und von Gott geschaffen, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, sagt der Text. Und jetzt wendet aber vielleicht, hat jemand vielleicht den Einwand und sagt, ja Moment mal, der Text, der geht doch um Israel, der hat doch mit uns direkt gar nichts zu tun. Da ist doch von den Nachkommen Jakobs die Rede. Und zuerst stimmt es auch natürlich. Doch wenn man dann den weiteren Verlauf im Alten und dann ins Neue Testament rein verfolgt, dann gilt die Nachkommenschaft Jakobs bzw. Abrahams dann noch im Vorfeld das Angebot der Gotteskindschaft allen, die Jesus annehmen. Paulus bringt es mal so auf den Punkt, die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben. Es gibt Texte für das Volk Israel, die wir mit Vorsicht und Rücksichtnahme auch auf uns Christen übertragen dürfen. Wir sind geschaffen, jeder von uns, jeder ist gewollt und Gott kannte uns bereits vorher. Und so viel ist jeder Mensch Gott wert, dass er sich die Mühe macht, dich zu erschaffen. Da gibt es kein Vertun, da gibt es keinen Irrtum. Das wirft natürlich Fragen auf in verschiedensten Themenbereichen. Ja, Geburtenkontrolle, Abtreibung und vieles, vieles mehr. Aber das Thema ist, so viel bist du Gott wert, dass er sich um dich persönlich bemüht, dass du auf diese Welt kommst. Im Mutterleib hat er dich bereitet. Und er kennt uns jetzt und bereits vorher und sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst zu mir. Ebenso deutlich wird es im zweiten Punkt, ich bin bei dir. Hab keine Angst, oder wie es bei Luther heißt im Wochenspruch hier, fürchte dich nicht. Es gibt dieses berühmte Bild von den Spuren im Sand. Ja, ein Mensch kommt vor die Himmelstür, am Ende seines Lebens schaut er so zurück und sagt zu Gott, hast du eigentlich mir nicht zugesagt, dass du immer bei mir sein willst? Guck dir das doch mal an. Immer mal wieder, wenn es in meinem Leben schwer war, ist nur eine Spur da. Ja? Da, wo ich mich am verlassensten gefühlt habe, da bin ich allein. Ihr kennt es. Gott sagt, nee, da warst du nicht allein, da habe ich dich getragen, sonst wäre es gar nicht durchgekommen. Es gibt schwere Zeiten im Leben. Und da entsteht manchmal der Eindruck, wir wären allein. Und es fühlt sich dann auch so an. Das gab es schon immer, wenn wir auch in die Bibel reinschauen oder wenn wir die Menschen um uns herum fragen. Gerade in den Psalmen finden wir immer wieder dieses Gefühl, wenn es zum Ausdruck gebracht wird, des Verlassenseins. Gottes Gegenwart ist oft nicht greifbar. Und manchmal gibt es Situationen, da können wir nur auf seine Zusagen vertrauen. Und die sind gewaltig. Wenn wir in den Text reinkommen, gucken, da heißt es, wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst. Das ist das Leben. Es gibt diese tiefen Löcher, in die wir fallen können. Wenn man ins Wasser geht, zum Beispiel jetzt hier in die Werra, da sieht man meist den Grund nicht. Und es fühlt sich alles recht flach an. Werra ist jetzt kein tiefer oder reißender Fluss. Aber du machst einen Schritt, fühlt sich ganz sicher an und plötzlich einen Schritt weiter rutscht der Boden weg und das Land unter. Das ist in der Werra nicht übermäßig schlimm. Wenn man einigermaßen schwimmen kann, kriegt man das hin. Auch wenn wir nächste Woche da mit der Jugend auf der Tollense sind, das ist ja auch mehr so ein Wiesenfluss, da wird man die meiste Zeit stehen können. Ich habe gestern geguckt, der Pegel ist bei 53 cm in Neubrandenburg. Ein bisschen mehr wie kniehoch. Das ist ein Normalpegel. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist noch normal. Und so weiter. Aber wenn man in Wasser gerät, wo ein bisschen mehr Strömung ist, ein Weltfluss, dann bist du plötzlich weg. Und dann reißt dir buchstäblich die Füße unter dem Boden weg. Einmal vor etlichen Jahren waren wir auch mit einer Jugendgruppe, das haben wir den Lech befahren. Und das ist schon Wildwasserstufe 2 in Österreich. Und da ist halt auch mal ein Boot gekentert. Bis du da wieder ans Ufer kommst, da ist schnell ein halber Kilometer weg. Und das Leben, das hält beides für uns bereit. Die Tiefen und die reißenden Flüsse, die sind da. Und es gibt diese Situationen, wo es einfach uns den Boden unter den Füßen wegzieht und uns wegspült. Und da kommt die Zusage Gottes jetzt hier im Text ins Spiel. Ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt, keine Flamme wird dich verbrennen. Wasser und Feuer, das sind beides so wirklich lebensbedrohliche Situationen. Es steht nirgendwo da, wir bleiben unbeschadet. Wer schon mal irgendwo in tiefem Wasser aus Versehen gelandet ist und es ist noch ein bisschen Strömung da, der weiß, da schluckt man erstmal ordentlich Wasser. Und man kann gar nicht so schnell nachschlucken, wie das Wasser nachkommt. Und im Feuer gibt es Verbrennungen und es ist unheimlich schmerzhaft, tagelang zum Teil. Und manchmal bleibt eine Narbe zurück. Wenn wir glauben, als Gläubige ungeschoren durchs Leben zu kommen, dann sind wir im Irrtum. Es geht auch nicht darum, dass wir möglichst leicht durch das Leben kommen, sondern es geht um Rettung. Und zwar von dir. Rettung vor dem ewigen Verlorensein. Da bin ich beim dritten, ich bezahle ein hohes Lösegeld, sagt Gott. Ich bin dein Retter, ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung, Israel. Und zwar gibt er für dich, Israel, ganze Völker hin. Da gibt es eine besondere Aussage. Du bist mir so viel wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, wie es im Text heißt, um dein Leben zu bewahren. Wenn wir uns die Geschichte im Alten Testament anschauen, dann ist es auch wirklich so. Damit Israel freikommt, gibt Israel Ägypten preis. Lässt fürchterliche Plagen über sie kommen, von Heuschrecken über Hungersnot bis zum Tod des Erstgeborenen und ganz am Ende ersäuft der Pharao sogar mit vielen seiner Soldaten im Roten Meer. Und später andere. Ja, wenn man das Alte Testament liest, zum Wohle Israels. Und wenn man dann Israel anschaut, Mückenschiss auf der Landkarte, so groß wie Hessen. Ganz Israel. Und dabei, wenn man sich das bewusst macht, sind auch die Ägypter, die Babylonier, die Amalekiter und so weiter, und um wen es da alles geht, alles Gottes Geschöpfe. Sogar die Deutschen, ja, diejenigen, wo dem Volk Israel das Schlimmste angetan haben, weltgeschichtlich gesehen. Gottes Geschöpfe. Von Gott geliebt. Völlig egal, ob sie gegen oder für ihn sind. Wir gegen oder für ihn sind. Gottes Liebe gilt allen Menschen und dennoch gibt er sie preis zur Errettung seines Volkes. Paulus bringt es mal auf den Punkt, als er sagt, als wir noch feindlich Gott gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Gottes Liebe zu allen Menschen ist unabhängig davon, wie wir zu Gott stehen. Und das zeigt sich daran, dass er bereit, welchen Preis er bereit ist zu zahlen. Hier sind es Völker, aber das Ganze gipfelt im höchsten Preis, den man überhaupt bezahlen kann. Und er sagt, ich gebe mich selbst. Der Menschensohn kam nicht, um zu dienen, sondern sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Als bei Markus, der ganze Heilsplan Gottes hat nur einen einzigen Zweck. Dich zu retten. Weil du es Gott wert bist. Wenn du der einzige Mensch wärst auf dieser Erde und verloren wärst, getrennt von Gott, dann hätte Gott dennoch dasselbe allein für jeden von uns getan. Was für ein Aufwand betreibt Gott über tausende von Jahren für sein Völkchen Israel, für die Menschheit, für jeden von uns. Es war alles genau geplant, nachdem sich der Mensch von Gott trennte, passt Gott den optimalen Zeitpunkt der Geschichte ab, als er Mensch wird, lebt, lehrt und dann nahm er alles, was uns von ihm trennt, mit sich, auf sich und ließ sich kreuzigen. Gibt es einen höheren Preis, als sein Leben zu geben für jemand? Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde gibt, sagt Jesus. Das ist übrigens ein Bibelzitat. Wer kennt den Walt Disney-Film Dschungelbuch? Kommt es drin vor? Als Baloo der Bär nicht stirbt, sondern schwer verletzt da liegt und so weiter, sagt der Panther das zu Mowgli. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde hergibt. Das bist du Gott wert. Und das Letzte. Ich fordere dich bei den Völkern ein. Damals war Israel zerstreut im ganzen babylonischen Reich und hatte nur eine Sehnsucht, die Menschen wieder heim zu dürfen. Wieder in das verheißene Land zu kommen, das ihnen doch für Jakob, für Israel schon von Abraham her zugesagt hat, wo sie so lange gelebt haben. Und Gott sagt ihnen, wenn die Zeit reif ist, dann fordere ich die Völker auf, gib mein Volk heraus. Halte es nicht mehr fest, bring meine Söhne und Töchter aus den fernen Winkeln der Erde zurück. Denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie geschaffen, zu meiner Ehre. Ja, hier ist auch nochmal dieses Geschaffen vom Anfang. Aber vorne dran, diese Zusage. Ich bringe dich zurück. Ich bringe dich, mein geliebtes Volk, wieder zurück in die Heimat. Der Lebensweg ist und bleibt holprig und steinig. Manchmal wird es richtig heftig im Leben. Doch Gott hat das Ziel vor Augen und das ist, dass du sicher heimkommst. Und nach Hause kommen heißt, ganz am Dienstag, wo wir die Seligpreisungen in der Bibelstunde hat, das heißt ins Himmelreich, in die Ewigkeit, ins Reich Gottes. Das heißt heimkommen. Wir gehören zu ihm, jetzt schon, aber wir sind noch nicht da. Ja, sind noch. Je nachdem, wir wissen es nicht, Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Und Gott wird auch hier alles daran setzen, dass wir sicher ankommen. Das sind wir ihm wert. Was bist du Gott wert? Du bist ihm so wertvoll, dass er dich persönlich geschaffen hat, dass er immer bei dir bleibt, dass er alles für deine Rettung tut und dass er dich sicher nach Hause bringt. Er sagt mir und dir zu, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, danke, dass jeder von uns so wertvoll ist, dass du dich seiner annimmst. Danke für deine Liebe, für deine Zuwendung zu jedem von uns, dass du uns das auch immer wieder in Situationen auch greifbar erfahren und lass du uns nicht zweifeln, wenn du so weit weg scheinst. Hilf uns, alles dankbar aus deiner Hand zu nehmen, im Vertrauen auf deine Zusagen und dass du es gut mit uns machst. Danke, dass ich so wertvoll bin. Für dich. Amen.